Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Inmitten der schwersten Krise seit Verabschiedung der römischen Verträge vor 55 Jahren, inmitten der größten Bewährungsprobe, die wir Europäer seither zu bestehen hatten, genau in dieser Zeit wird am letzten Freitag in der Hauptstadt eines europäischen Landes, das selbst kein Mitglied der Europäischen Union ist, einer der bedeutendsten Preise der Welt an die Europäische Union vergeben. Wenig, wie ich finde, macht die Dramatik der gegenwärtigen Lage Europas mit einem Schlag so deutlich wie die Verleihung des Friedensnobelpreises 2012 an die Europäische Union. Und wenig zwingt uns so sehr, uns die Größe der Aufgabe unserer politischen Generation bewusst zu machen, wie diese Entscheidung in Oslo am letzten Freitag. Wie ich finde, eine wunderbare Entscheidung. Und zwar deshalb, weil das Nobelpreiskomitee den Friedensnobelpreis gerade nicht in den Jahren europäischer Triumphe und Glücksmomente, zum Beispiel 1990 nach dem Fall des Eisernen Vorhangs oder 2004 nach der Osterweiterung der Europäischen Union, sondern jetzt verliehen hat. In der Zeit der Krise, in dieser Entscheidung, ist dabei weit mehr als nur eine Würdigung. Sie ist weit mehr als eine Erinnerung an den Ausgangspunkt der europäischen Einigungsidee nach Jahrhunderten des Mordens und Sterbens auf europäischen Schlachtfeldern. Diese Entscheidung ist so bedeutend, weil sie genau jetzt kommt. Denn damit ist sie als Mahnung zu verstehen. Ja, mehr noch, sie ist Ansporn und Verpflichtung. Und zwar für uns alle in Europa. Das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und den Kern der Bewährungsprobe, in der wir uns ja nun sichtbarerweise befinden, immer wieder zu sehen. Und dieser Kern unserer Bewährungsprobe kann in einem einfachen Satz ausgedrückt werden. Der Euro, um dessen Stärke wir mit vielen Instrumenten und Maßnahmen gerade ringen, dieser Euro ist weit mehr als eine Währung. Dieser Euro steht symbolhaft für die wirtschaftliche, soziale und politische Einigung Europas mit großer Wirkung weit über Europa hinaus. Und das ist der Grund, warum die Überwindung der Krise im Euroraum nunmehr seit bald 3 Jahren die Agenda aller G8-Treffen, aller G20-Treffen und fast aller europäischen Räte der Staats- und Regierungschefs bestimmt. Wir haben seit Anfang 2010 allein 10 Räte gehabt. Auch heute und morgen beim 11. Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs wird das nicht anders sein. Und es kann gar nicht oft genug gesagt werden, die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen, die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, die sind nicht über Nacht entstanden. Und deshalb können sie auch nicht über Nacht gelöst werden. Sie sind auf eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, sie sind auf die Überschuldung einzelner Mitgliedstaaten sowie auch auf Gründungsfehler des Euro zurückzuführen. Und wir befinden uns bei der Lösung dieser Probleme auf Neuland. Es gab und es gibt nicht die Lösung, den einen Befreiungsschlag, mit dem die Krise auf einen Schlag aus der Welt geschafft worden wäre. Und auch der Gipfel heute und morgen wird nicht der letzte sein, der sich mit der Überwindung der Krise im Euroraum befasst. Es werden weitere folgen, denn die Stärkung des Euro, sie ist ein Prozess aufeinanderfolgender Schritte und Maßnahmen. Manches ist bereits geschafft. In diesen 3 Jahren der Krise haben wir im Übrigen weit mehr geschafft als in vielen Jahren vorher in Europa. Und wir können die Konturen einer Stabilitätsunion bereits deutlich erkennen. Viele Mitgliedstaaten unterziehen sich harten Reformen und Anpassungsprogrammen, um ihre spezifischen Probleme, und das sind Staats- und Auslandsverschuldung, Bankenkrisen, Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, in den Griff zu bekommen. Dies gilt auch für Griechenland. Darüber konnte ich mich bei meinem Besuch in Athen in der letzten Woche persönlich überzeugen. Der griechische Ministerpräsident Samaras wird auf dem Rat uns einen Zwischenbericht über den Stand seiner Verhandlungen mit der Troika geben. Und es besteht überhaupt kein Zweifel. Die Lage in Griechenland ist alles andere als einfach. Vieles geht zu langsam. Maßnahmen, die längst hätten umgesetzt werden müssen, sind immer noch in Arbeit. Die Rezession ist weit stärker als erwartet. Strukturelle Veränderungen werden oftmals nur im Schneckentempo durchgeführt. Die Verwaltung arbeitet an vielen Stellen unzureichend. Und Betrug und Korruption sind immer noch nicht vollständig eingedämmt. Und ich kann gut verstehen, warum die große Mehrheit griechischer Bürger wütend darauf reagiert, dass wohlhabende Griechen ihren Beitrag zur Lösung der Probleme ihres Landes nicht leisten wollen. Und angesichts dessen ist es menschlich auch absolut nachvollziehbar, warum sich so viele Griechen schwer damit tun, einzusehen, dass die größte Zahl der Probleme zu Hause entstanden ist und deshalb auch nur zu Hause gelöst werden kann. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nur die eine Seite der Medaille. Und ich habe bei meinem Besuch auch die andere Seite der Medaille gesehen. In Athen, in der griechischen Regierung, bei vielen in Wirtschaft und Gesellschaft erlebe ich einen ernsten Willen zur Veränderung. Den Willen, die eigenen Hausaufgaben zu machen, um so das Land in eine bessere Zukunft zu führen und Mitglied des Euroraums bleiben zu können. Und ich möchte exemplarisch unseren Kollegen Joachim Fuchtel nennen, der als deutscher Verantwortlicher für die deutsch-griechische Versammlung einen unermüdlichen Beitrag zusammen mit vielen Griechen und vielen Deutschen leistet, um von unten auf das Gemeinwesen wieder aufzubauen. Und das ist der Weg, den wir natürlich parallel auch gehen müssen. Und ich möchte deshalb sagen, danke. Er heißt in Griechenland, er hat es mir gesagt, Fuchtelos. Ich finde, das ist ein schöner Name für seine Arbeit. Meine Damen und Herren, und deshalb, weil das so ist, wir kennen die eine Seite der Medaille und wir kennen die andere Seite der Medaille, kann und werde ich dem Bericht der Troika hier und heute nicht vorgreifen. Aber ich wiederhole hier und heute, was ich bereits an anderer Stelle beim Besuch des griechischen Ministerpräsidenten genauso wie bei meinem Besuch in Athen gesagt habe. Ich wünsche mir, dass Griechenland im Euroraum bleibt. Ich wünsche mir das nicht nur, weil Griechenland unser Freund und Partner in der Europäischen Union wie auch in der NATO ist, sondern weil dies immer noch trotz aller Schwierigkeiten im Interesse Griechenlands selbst wie auch der Eurozone als Ganzes und der Europäischen Union als Ganzes ist. Und das ist die Haltung, mit der ich, mit der die Bundesregierung, mit der wir den Bericht der Troika abwarten sollten und nicht vorher richten sollten, sondern uns die Ergebnisse anschauen sollten, meine Damen und Herren. Griechenland muss die verabredeten Maßnahmen, zu denen das Land sich verpflichtet hat, einhalten. Und in meinen Gesprächen mit Ministerpräsident Samaras in Athen und gestern auch erneut am Rande des EVP-Gipfels in Bukarest habe ich den ernsthaften Willen gespürt, das zu schaffen und damit den Verpflichtungen nachzukommen. Und sobald der Troika-Bericht vorliegt, werden die Entscheidungen über eine Auszahlung der nächsten Tranche hier im Deutschen Bundestag zu treffen sein, nirgendwo anders. Und das werden wir gemeinsam diskutieren. Auf dem Rat wird uns auch der spanische Ministerpräsident Rajoy über die Situation in seinem Land unterrichten. Der Bericht über die Rekapitalisierung der Banken, das haben wir verfolgt, liegt inzwischen vor. Und ob und inwieweit Spanien darüber hinaus Hilfe aus dem ESM benötigt, ist allein, und ich habe das in allen Gesprächen mit dem spanischen Ministerpräsidenten auch immer wieder deutlich gemacht, die Entscheidung Spaniens. Die Bedingungen für Hilfsanträge sind durch die Richtlinie des ESM völlig klar vorgegeben. Sie sind ja inzwischen auch vom Deutschen Bundestag hier verabschiedet worden. Meine Damen und Herren, wir wissen, dass den Menschen in Spanien in Griechenland und in den anderen betroffenen Mitgliedstaaten außerordentlich viel abverlangt wird. Die sehr harten Reformmaßnahmen verlangen natürlich auch viele Einschnitte von vielen Bürgerinnen und Bürgern in diesen Ländern. Aber wir sehen auch, dass es Ergebnisse gibt. In Irland, in Portugal, in Spanien, aber eben auch in Griechenland sind die Lohnstückkosten deutlich gesunken. Dies ist ein wichtiger Faktor für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Wir sehen das im Übrigen auch bei allen Ländern an der Industrieproduktion, die zum Teil wieder zu wachsen beginnt. Und Defizite in den Leistungsbilanzen gehen zurück, auch Defizite bei den Haushalt. Und man kann sagen, dass sich diese Länder in vielen Faktoren in die richtige Richtung bewegen. Aber dieser Reformweg ist natürlich noch lange nicht beendet und er muss weitergegangen werden. Das heißt, wir können sagen, es ist ein Anfang gemacht. Wir dürfen nicht auf halbem Wege stehen bleiben, denn weil nachhaltige Konsolidierung und Wachstum einander bedingen, deshalb muss beides gleichermaßen gemacht werden. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen, natürlich wissen wir, dass wieder Wachstum entstehen soll. Natürlich wissen wir, dass Wachstum kein Selbstzweck ist, sondern dass es um Beschäftigung in diesen Ländern geht. Natürlich wissen wir, dass 50% der jungen Menschen, zum Teil in Spanien, in Griechenland, auch in anderen Ländern, ein sehr hoher Prozentsatz heute arbeitslos ist. Aber wir wissen doch aus eigener Erfahrung, dass nur durch Reformen am Arbeitsmarkt, durch Strukturreformen und solide Haushalte überhaupt wieder Beschäftigung entstehen kann. Das ist doch kein Mysterium, sondern Wachstum entsteht aus unternehmerischer Tätigkeit. Unternehmerische Tätigkeit entsteht aus der notwendigen Flexibilität. Und das müssen wir in Europa wieder schaffen, meine Damen und Herren. Da liegt der Schlüssel. Und deshalb haben wir ja auch parallel zu all den Programmen, die für die Länder ausgearbeitet wurden, zu all den Vorschlägen, die die Europäische Kommission gemacht hat, den Pakt für Wachstum und Beschäftigung erarbeitet in der Europäischen Union. Deshalb haben wir ja auch hier in diesem Hause nach langer Diskussion uns gemeinsam darauf geeinigt, dass dieser Pakt für Wachstum und Beschäftigung neben dem Fiskalpakt ein wichtiger Schritt ist, um die Probleme der Europäischen Union zu lösen. Und deshalb sage ich auch, trotz aller Gegensätze, die wir hier in diesem Hause haben, an den entscheidenden Stellen haben wir uns immer wieder zusammengerauft und dafür möchte ich einfach Danke sagen, dass das möglich ist. Nicht, weil irgendwie und das nicht, weil die Gegensätze dabei vertuscht werden sollen. Das ist doch gar nicht der Gegenstand, sondern weil glücklicherweise die große Mehrheit dieses Hauses für die Sache Europas solche Gegensätze auch zurückstellt und sagt, was für Europa gut ist. Das machen wir gemeinsam. Meine Damen und Herren, die Konturen einer Stabilitätsunion zeichnen sich aber auch deshalb ab, weil wir inzwischen dauerhafte Instrumente der Krisenbewältigung haben. Schon vor gut 2 Jahren hat sich die christlich-liberale Koalition dafür eingesetzt, einen permanenten Krisenbewältigungsmechanismus zu schaffen. Wir haben gewusst, dass 2013 die EFSF ausläuft und wir haben deshalb rechtzeitig, weil wir auch wussten, dass dazu schwierige rechtliche Fragen zu klären sind, uns für einen solchen dauerhaften Rettungsschirm eingesetzt, meine Damen und Herren. Und hier kann ich sagen, wir haben ihn heute. Er ist verabschiedet, er ist ein dauerhaftes Instrument zur Bewältigung der Krise. Und wenn wir einmal zurückdenken, 2 Jahre, wenn wir damals gefragt hätten, wer in Europa ist denn jetzt noch dafür? Da kann ich nur sagen, dann hätte man auch gesagt, das ist nie zu schaffen. Nur weil Deutschland an vielen Stellen vorangegangen ist, sind wir heute dort, wo wir sind, meine Damen und Herren, in Europa, nämlich, dass wir zum Beispiel einen dauerhaften Krisenbewältigungsinstrument haben. Und wir haben auch etwas gesagt von Anfang an, und das ist der Maßstab unseres Handelns. Solidarität auf der einen Seite im Rahmen des ESM geht Hand in Hand mit Bedingungen und Auflagen für die jeweiligen Mitgliedstaaten. Und unter dieser Voraussetzung haben wir stets solidarisch gehandelt und werden das auch in Zukunft tun. Von besonderer Bedeutung für eine zukünftige Stabilitätsunion ist jedoch ohne Zweifel die Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Wir haben ihn im vergangenen Jahr so ausgestattet, dass Fehlentwicklungen in einzelnen Mitgliedstaaten in Zukunft nicht mehr die Stabilität des Euro als Ganzes gefährdet werden. Sie kennen das als Sixpack, sehr volksnah ausgedrückt in Anführungsstrichen. Aber das reicht noch nicht natürlich, um die notwendige Verbindlichkeit und damit auch neue Glaubwürdigkeit zu schaffen. Und meine Damen und Herren, es geht ja im Kern immer wieder um Verbindlichkeit und Glaubwürdigkeit, denn im Kern ist die europäische Staatsschuldenkrise eine Vertrauenskrise des Euro. Und deshalb haben wir neben dem ESM eben auch den Fiskalvertrag beschlossen. Er verlangt von jedem Mitgliedstaat, eine Schuldenbremse einzuführen, und die Einführung dieser Schuldenbremse kann dann vom Europäischen Gerichtshof überprüft werden. 10 Mitgliedstaaten haben diesen Fiskalvertrag bereits ratifiziert, vor wenigen Tagen auch Frankreich. Und ich bin deshalb sehr zuverlässig, dass Anfang 2013 dieser Fiskalvertrag auch in Kraft treten kann. Im Übrigen wird es dann so sein, dass nur wer diesen Fiskalvertrag ratifiziert hat, auch Hilfen aus dem ESM bekommen kann. Da zeigt sich der Verbindung dieser beiden Maßnahmen. Wir haben also Instrumente zur Krisenbewältigung, wir haben Reformen in den einzelnen Mitgliedstaaten, wir haben den Stabilitäts- und Wachstumspakt gestärkt. Aber, meine Damen und Herren, damit sind die Konstruktionsfehler der Wirtschafts- und Währungsunion insgesamt noch längst nicht beseitigt. Wir brauchen mehr. Und deshalb haben uns auf dem letzten Rat im Juni die Präsidenten des Europäischen Rates, der Europäischen Kommission, der Eurogruppe und der Europäischen Zentralbank Vorschläge für die Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion vorgelegt. Und inzwischen haben genau dazu mit den Mitgliedstaaten auch Konsultationen stattgefunden. Uns leitet dabei ein ehrgeiziges Ziel. Wir wollen beschließen, und das im Dezember, wie wir die Währungsunion weiterentwickeln wollen. Ich sage, diese Weiterentwicklung ist unverzichtbar und sie ist Voraussetzung dafür, Vertrauen und Glaubwürdigkeit für die Währungsunion zurückzugewinnen. Und ich sage, nur so können wir die Vertrauenskrise überwinden. Heute und morgen beim Europäischen Rat wird es nicht darum gehen, schon konkrete Entscheidungen zu treffen, sondern es muss darum gehen, die Weichen für Dezember zu stellen, Grundlagen für die Entscheidungen zu treffen, die richtigen Fragen zu stellen und Arbeitsaufträge zu verteilen, wie wir diese Fragen dann bis zum Dezember lösen. Und dabei ist für mich klar, die erneuerte Wirtschafts- und Währungsunion soll von 4 starken Säulen getragen werden. Von mehr gemeinsamer Finanzmarktpolitik, erstens. Zweitens von mehr Fiskalpolitik, gemeinsamer Fiskalpolitik. Drittens von mehr gemeinsamer Wirtschaftspolitik. Und viertens von einer gestärkten demokratischen Legitimation und Kontrolle. Zum ersten Punkt, mehr gemeinsame Finanzmarktpolitik. Die weltweite Finanzkrise hat uns ja dramatisch vor Augen geführt, dass ein unzureichend regulierter Bankenmarkt ganze Staaten an den Rand des Abgrunds führen kann. Und um so etwas für die Zukunft zu verhindern, ist eine starke Finanzmarktregulierung sowohl bei uns zu Hause als auch in Europa als auch weltweit notwendig. Wir sind in Europa Schritt für Schritt hier schon vorangekommen, um die notwendigen Regelungen zu finden. Es ist hier für mich heute nicht der Ort, darüber zu sprechen, aber außerordentlich erfreulich ist, und das ist ein Fortschritt gegenüber Juni, dass sich endlich 11 Staaten bereit erklärt haben, die Finanzmarkttransaktionssteuer einzuführen. Und das ist eine gute Nachricht, meine Damen und Herren, denn viele hier in diesem Hause haben ja dafür gekämpft. Für mehr gemeinsame Finanzmarktpolitik brauchen wir allerdings auch eine gemeinsame Bankenaufsicht. Eine gemeinsame Bankenaufsicht, die effizient und die unabhängiger von den nationalen Einflüssen ist. Dabei soll die Europäische Zentralbank eine zentrale Rolle spielen. Die Europäische Kommission hat uns zu dieser Bankenaufsicht im September einen Vorschlag vorgelegt. Er wird nun beraten und wir setzen uns dafür ein, die Arbeiten auf dieser Grundlage zügig voranzutreiben. Das ist vor allen Dingen auch eine Aufgabe der Finanzminister. Allerdings, und das sage ich, muss Qualität an dieser Stelle vor Schnelligkeit gehen. Denn wenn wir zum Schluss etwas haben, was wieder nicht besser ist als alle bisher schon bestehenden Aufsichtsgremien, dann können wir uns die Arbeit sparen, und darauf werden wir in den Beratungen dringen, meine Damen und Herren. Wir haben vereinbart, dass die Vorschläge der Kommission bis Ende des Jahres geprüft werden sollen. Die Finanzminister, wie ich schon sagte, arbeiten mit Hochdruck. Und dann muss sich das Europäische Parlament mit dem Entwurf befassen. Der Präsident des Europäischen Parlaments hat selbst gesagt, das Europäische Parlament wird es in diesem Jahr nicht mehr schaffen, dazu abschließende Beschlüsse zu fassen. Und ich sage Ihnen nur, es gibt eine Vielzahl komplizierter rechtlicher Fragen. Und damit mache ich das Thema nicht schwieriger, als es ist. Aber fragen Sie mal Länder, die zum Beispiel nicht zur Eurozone gehören, die aber Banken gemeinsam mit Ländern haben, die zur Eurozone gehören. Wie denn bitte schön bei der Verantwortlichkeit der EZB dann die geldpolitische oder die Bankaufsicht geregelt werden soll? Fragen Sie bitte, wie man die geldpolitische Verantwortung der EZB genau trennt von der Aufsichtsverantwortung. Und diese Fragen müssen gut gelöst werden. Deutschland wird sich dort mit allem Elan einbringen. Das ist nicht unser Problem. Aber es muss so sein, dass Glaubwürdigkeit verbessert wird und nicht hinterher noch schlechter dasteht, als wir heute dastehen. Und die Einrichtung eines wirksamen Aufsichtsmechanismus ist dann die Voraussetzung für eine spätere Entscheidung über eine direkte Bankenrekapitalisierung durch den ESM. Aber ich will es hier ganz deutlich sagen. Der bloße Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens für eine Bankenaufsicht reicht nicht aus, sondern diese Bankenaufsicht muss arbeitsfähig sein, sie muss effektiv handeln können. Denn hier reden wir darum, dass der ESM eines Tages Banken rekapitalisiert in Ländern, in die wir dann eingreifen müssen, wo wir Beschlüsse fassen müssen. Das ist der Punkt und deshalb ist es eine komplizierte, aber leistbare Aufgabe, der wir uns mit ganzem Elan verschreiben. Meine Damen und Herren, damit kommen wir zur zweiten Säule einer erneuten Wirtschafts- und Währungsunion. Und das ist mehr gemeinsame Fiskalpolitik. Bei der Stärkung der Haushaltspolitikdisziplin sind wir zuletzt mit dem Fiskalvertrag durchaus schon ein ganz gutes Stück vorangekommen. Aber wir sind der Meinung, und das sage ich für die ganze Bundesregierung, wir könnten hier sehr gut ein Stück weitergehen, indem wir der europäischen Ebene echte Durchgriffsrechte gegenüber den nationalen Haushalten gewähren, dort, wo die vereinbarten Grenzwerte des Stabilitäts- und Wachstumspaktes nicht eingehalten werden. Und meine Damen und Herren, ich weiß, die Bereitschaft hierzu zeigen viele Mitgliedstaaten noch nicht. Aber ich sage auch leider. Das ändert jedoch nichts daran, dass wir uns da weiter dafür stark machen werden. Und genau in dem Moment, wo wir einen solchen Mechanismus hätten, dass ein Haushalt für ungültig erklärt werden könnte und dies auch vom Europäischen Gerichtshof überprüft werden könnte, wären wir an dem Punkt, wo wir natürlich in der Kommission jemanden brauchen, der dazu die Autorität hat und dies tun kann. Und das wäre in diesem Fall der Währungskommissar. Und ich bin schon verwundert. Kaum hat jemand einen fortschrittlichen Vorschlag gemacht, eine Idee gegeben, wie wir mehr Verbindlichkeit, mehr Glaubwürdigkeit bekommen können, kommt sofort das Geschrei, das geht nicht, Deutschland isoliert, wir werden das nie schaffen. So bauen wir ein glaubwürdiges Europa nicht, meine Damen und Herren, wenn wir alles sofort vom Tisch wischen. Wir erleben, statt dass wir uns überlegen, wie wir mehr Verbindlichkeit, mehr Glaubwürdigkeit bekommen, allerdings eine permanente Diskussion, wie wir mehr gemeinsame Haftung für Staatsschulden bekommen können. Auch der Zwischenbericht der vier Präsidenten enthält diese Elemente wieder. Ich sage, ich halte das für einen ökonomischen Irrweg. Denn wir setzen so nicht die richtigen Anreize, um uns wirklich in die richtige Richtung zu entwickeln. Und jetzt überlegen wir doch einfach mal, wo liegt eigentlich die demokratische Legitimation, wenn wir uns für eine gemeinsame Haftung in Europa entscheiden würden. Der wesentliche Kern der Haushaltsverantwortung, und das wird auf lange Zeit so bleiben, das sind die Budgets der nationalen Staaten. Und solange das so ist, meine Damen und Herren, müsste beispielsweise die französische Nationalversammlung über die deutsche Staatsverschuldung mitbestimmen, ebenso wie der Bundestag über die französische, die italienische oder die spanische. Und schon dieses Beispiel zeigt doch, wie faktisch unmöglich es ist, in diesem Bereich als erstes die Haftung zu vergemeinschaften und weiter nationale Budgets zu haben. Das wird nicht funktionieren. Das ist nicht die Statik, die wir brauchen und deshalb lehnen wir das ab. Was wir aber brauchen, das ist eine dritte Säule. Und das ist mehr gemeinsame Wirtschaftspolitik. Der frühere Kommissionspräsident Jacques Delors hat bereits 1989, als es um die Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion ging, einen Bericht vorgelegt. Und darin heißt es sehr weitsichtig, ich zitiere ihn, eine gemeinsame Währung erfordert ein hohes Maß an Übereinstimmung in den Wirtschaftspolitiken sowie einer Reihe anderer Politikfelder, vor allem in der Fiskalpolitik. Zitat Ende. Die europäische Staatsschuldenkrise um den Euro zeigt, wie scharfsichtig und richtig die Analyse Jacques Delors war. Die Krise zeigt uns, dass Fehlentwicklungen in einzelnen Mitgliedstaaten ja tatsächlich den gesamten Euro in Bedrängnis bringen können. Und deshalb müssen wir uns ganz im Sinne von Jacques Delors um die Politikfelder jetzt kümmern, in denen wir ein hohes Maß an Übereinstimmung brauchen. Und diese Felder sollten wir bis zum Dezember identifizieren, um dann zu sagen, wenn wir hier nicht mehr Übereinstimmung bekommen, dann werden wir auch in Zukunft ein Problem haben. Und wo wird denn eine stärkere wirtschaftspolitische Koordinierung notwendig sein? Sie wird ganz wesentlich dort notwendig sein, wo Kernbereiche nationaler Souveränität berührt sind, in der Arbeitsmarktpolitik, in der Steuerpolitik. Das heißt also in vielen Fragen, die in der nationalen Diskussion hochsensibel sind. Und meine Damen und Herren, zu glauben, die einzige Antwort darauf heißt, wir müssten alle diese Politikfelder jetzt vergemeinschaften, das wäre ja die klassische europäische Integrationslogik. Das, glaube ich, führt uns in die Irre. Natürlich können wir über Mindeststandards bei Steuern reden. Wir reden darüber seit 10 Jahren, seit 15 Jahren. Und da kann ich nur sagen, wenn wir so vorgehen, dann werden wir nicht den Euro retten, dann werden wir nicht die Stabilität unserer gesamten Kooperation verbessern, sondern dann werden wir mit einigen Ländern noch in Jahren und Jahrzehnten darüber reden, wie wir es denn nun halten. Und deshalb schlagen wir einen anderen Weg vor. Wir brauchen Lösungen, die einen sinnvollen Ausgleich herstellen zwischen notwendigen Eingriffsrechten der europäischen Ebene, um Fehlverhalten und Regelverstöße immer wieder zu korrigieren, und dem Selbstbestimmungsrecht und Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten und ihrer Parlamente. Und wir brauchen Lösungen, die zu verbindlichen und durchsetzbaren Reformverpflichtungen der Mitgliedstaaten führen, ohne dass nationale Kompetenzen, das Subsidiaritätsprinzip oder demokratische Verfahren untergraben werden. Und deshalb stellen wir uns vor, dass die Mitgliedstaaten zu diesem Zweck verbindliche Reformvereinbarungen mit der europäischen Ebene schließen, denen dann die jeweiligen nationalen Parlamente zustimmen. Und dann ist sozusagen die demokratische Legitimierung gegeben, dass ein Nationalstaat sich verpflichtet, bestimmte Dinge umzusetzen. Und um dann allen Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit zu geben, zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit wirklich in der Lage zu sein, diese Verpflichtungen umzusetzen, schlage ich vor, dass wir ein neues Element der Solidarität einführen, einen Fonds, aus dem zeitlich befristet, projektbezogen, aber nicht eben nicht unbestimmt, sondern ganz projektbezogen Gelder in Anspruch genommen werden können, denn nicht alle Länder werden gleichzeitig ihre Haushaltskonsolidierung schaffen und die notwendigen Investitionen in Zukunftsaufgaben schaffen. Und warum sollen? Und ich sage, ja, wir brauchen Solidarität. Aber wir brauchen eine Form der Solidarität, die uns auch wirklich das führt, was wir brauchen. Mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Angleichung der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten. Meine Damen und Herren, wir haben doch gesehen, dass nicht konditionierte Finanzzahlungen, wie das auch bei den Strukturfonds, wie das bei den Kohäsionsfonds viel zu sehr vorgekommen ist, nicht nur nicht geholfen haben, sondern zum Teil in den Ländern Fehlentwicklungen noch einmal unterstützt haben. Und daraus müssen wir die richtigen Lehren ziehen. Und deshalb ist gemeinsame Haftung die falsche Antwort, sondern genau so eine dezidierte Solidarität. Und ich will ganz deutlich sagen, dass ein solcher Fonds zum Beispiel gespeist werden könnte von den Einnahmen der Finanztransaktionssteuer. Und natürlich, das würde vielleicht sogar dazu führen, dass noch mehr Euro-Mitgliedstaaten eine Finanztransaktionssteuer einführen. Und meine Damen und Herren, darüber, wie die Gelder ausgegeben werden, wird natürlich auf der Grundlage der mit den Mitgliedstaaten vereinbarten Verträge die Kommission wachen, zusammen mit dem Rat und dem Europäischen Parlament. Das ist doch ganz klar, wie das auch bei anderen Zahlungen in der Eurozone, in dem europäischen Rahmen ist. Meine Damen und Herren, wir sagen auch ausdrücklich, dies soll kein Closed Shop sein. Das haben wir schon nicht beim Fiskalvertrag gemacht. Sondern wir sagen ausdrücklich, alle Länder, die vielleicht morgen und übermorgen im Euro sein wollen, können sich an diesem Fonds beteiligen, wenn sie gleichzeitig bereit sind, mit der Kommission bindende Vereinbarungen abzuschließen über die Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Und meine Damen und Herren, dann geht es um die Frage der demokratischen Legitimation. Die ist von allergrößter Bedeutung. Und ich habe mehrmals gesagt, dass wir zur Bewältigung dieser Krise mehr Zusammenarbeit in Europa brauchen, also mehr statt weniger Europa. Und aus meiner Sicht führt der Weg zu einer erneuerten Wirtschafts- und Währungsunion, einer Stabilitätsunion, die diesen Namen auch verdient, in einigen Bereichen ganz eindeutig zu einer Stärkung der Rolle der Kommission, des Rates und des Europäischen Parlaments und auch des Europäischen Gerichtshofs. Dies ist im Übrigen auch sehr, sehr wichtig für den Zusammenhalt der Europäischen Union. Denn wir haben natürlich im Augenblick eine Situation, bei der 17 Mitgliedstaaten im Euro sind, 27 Mitgliedstaaten haben wir. Und immer wieder kommt die Frage, wollt ihr einen Teil ausschließen, wollt ihr eine Zweiklassengesellschaft? Ich sage, nein, das wollen wir nicht. Aber wenn ein Teil in der verstärkten Zusammenarbeit und so etwas ist, ja der Euro spezielle Probleme hat, dann können wir doch nicht sagen, diese Probleme lösen wir nicht, weil nicht auch nicht alle dabei sind. Und aus diesem Grund heraus muss es also mehr demokratische Legitimation und Kontrolle geben. Und dieses muss Hand in Hand mit mehr Integration gehen. Und jede Entscheidung, und das ist das Prinzip, muss auf der Ebene legitimiert werden und kontrolliert werden, auf der sie getroffen wird. Das heißt, dort, wo die europäische Ebene gestärkt wird, muss auch das Europäische Parlament gestärkt werden. Wo im Kern nationale Kompetenzen betroffen werden, da kann die demokratische Legitimation nur über die Parlamente der nationalen Staaten gehen. Das heißt, da müssen wir dort entscheiden. Und jetzt noch ein Wort zu der Frage, wie ist das denn, wenn Entscheidungen auf europäischer Ebene zu treffen sind, die aber Entscheidungen sind, die nur den Euroraum betreffen? Dann habe ich in vielen Gesprächen mit den Parlamentariern des Europaparlaments nicht gehört, da darf man nicht drüber nachdenken, ob dann vielleicht nur die Parlamentarier aus den Euroländern abstimmen. Da gibt es eine ganze Zahl von interessanten Ideen, wie man Ausschüsse gründet oder bestimmte Sitzungen macht, an denen natürlich nicht diejenigen über Dinge entscheiden, die nur im Euroraum passieren, die gar nicht Mitglieder des Euroraums sind. Und das müssen wir doch diskutieren. Da kann man nicht von Anfang an immer sagen, das geht nicht, das ist Zweiklassengesellschaft. So kommt Europa nicht weiter. Wir werden uns dieser Diskussion stellen, meine Damen und Herren. Ziel des heute beginnenden Europäischen Rates ist es also, den weiteren Prozess so zu strukturieren, dass wir dann im Dezember ein Gesamtpaket zur Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion beschließen können, inklusive eines klaren Zeitplans. Das gilt für die Eurozone, aber selbstverständlich sind wie beim Fiskalvertrag eben alle eingeladen. Beim Fiskalvertrag machen 25 Mitgliedstaaten mit, obwohl nur 17 im Euro sind. Die nachhaltige Stabilisierung und Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion ist die zentrale politische Herausforderung unserer Zeit. Und sie ist entscheidend für die Zukunft der Europäischen Union insgesamt. Und deshalb möchte ich allen, die dazu mit Beiträgen auch Vorschläge machen, die uns voranführen, ganz herzlich danken. Neben Wolfgang Schäuble auch ganz besonders Guido Westerwelle, der mit einer Reihe von Außenministern sich genau über diese Fragen auch Gedanken gemacht hat. Schauen Sie, Sie murren, dass bei Ihnen das alles nicht passt. Ich sage Ihnen nur, mit dem, was alles nicht geht oder mit den falschen Methoden der Vergangenheit, werden wir Europa nicht voranbringen. Wir bringen Europa nur voran, indem wir aus den Fehlern lernen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und trotzdem Europa nach vorne bringen. Und ohne Zweifel, die Schritte, die wir jetzt gehen müssen, um dieses Ziel zu erreichen, die werden zu einer neuen Qualität in der wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit in der Eurozone und darüber hinaus führen. Aber diese neue Qualität ist nach unserer Auffassung zwingend notwendig. Allerdings, das will ich hier auch ganz offen ansprechen, wäre es jetzt ganz fatal, und das spüre ich an einigen Stellen schon, wenn die von mir grundsätzlich begrüßte Ankündigung der Europäischen Zentralbank, bei klaren Konditionen unbegrenzt am Sekundärmarkt zu intervenieren, dazu führen würde, dass die politischen Anstrengungen für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion aus genau diesen Gründen nachlassen würden. Das wäre die genau falsche Antwort. Denn es darf bei allen Instrumenten, die wir zur Eindämmung der Krise brauchen, die uns zur Verfügung stehen, niemals übersehen werden, dass am Ende nicht die Krisenmaßnahmen die Lösung bringen, sondern nur eine verbindliche politische Architektur. Nur so werden wir einen dauerhaft stabilen Euro bekommen. Und dies muss über die Erneuerung der Wirtschafts- und Währungsunion erzielt werden. Und nur dann kann gelingen, was unser Ziel seit Beginn der Krise ist. Dann kann Europa stärker aus der Krise hervorgehen, als es in die Krise hineingegangen ist. Und dann wird Europa auch in Zukunft im internationalen Wettbewerb bestehen können. Denn worum geht es denn eigentlich in dieser europäischen Vertrauenskrise? Es geht darum, dass wir eine stabile, zukunftsfähige Architektur bauen. Aber eigentlich geht es um die Frage, ob Europa sich mit seinen Werten und Interessen auch im globalen Wettbewerb des 21. Jahrhunderts behaupten kann. Das heißt, ob Europa auch seinen Wohlstand, seinen Lebensstandard, seine Art zu leben erhalten kann. Und meine Damen und Herren, dies genau führt uns dann zurück zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen. Und das ist die überragende Bedeutung, die die Verleihung des Friedensnobelpreises an die Europäische Union für uns in Europa hat. Ja, es geht immer auch darum, niemals zu vergessen, dass die Idee der europäischen Einigung eine Friedensidee war. Eine Idee, dass die Völker Europas nie wieder Krieg gegeneinander führen, was sie über Jahrhunderte getan hat, mit unglaublichen Ergebnissen von Blutvergießen und dem Opfer von Menschenleben. Aber für die heute Jungen, die ja Europa nur als Hort des Friedens kennen, die glücklicherweise noch nie Krieg erlebt haben, für die geht es doch darum, ob wir in der Lage sind, den Nachweis zu erbringen, dass wir auf dem, was wir geerbt haben, aufbauend eine gute Zukunft gestalten können. Und die gute Zukunft ist doch ganz konkret. Können wir den jungen Menschen in Europa wieder Arbeitsplätze schaffen? Können wir sicherstellen, dass der Wohlstand auch für die Zukunft gesichert ist? Können wir sicherstellen, dass Menschen auf ein gutes Gesundheitssystem, auf eine gute Alterssicherung vertrauen können? Das sind doch alles die Dinge, die Europa auszeichnen. In diesem Jahr jähren sich die römischen Verträge, ich habe es am Anfang schon gesagt, zum 55. Mal. Als wir den 50. Jahrestag der römischen Verträge hier in Berlin gefeiert haben, da haben wir an diese Anfangszeiten zurückgedacht. Das war das Jahr, in dem Deutschland die europäische Präsidentschaft hatte. Und ich hatte zu Beginn dieser Präsidentschaft 2007 im Europäischen Parlament in Straßburg gesprochen. Und damals habe ich in meiner Rede im Europäischen Parlament in Straßburg schon einmal die Frage gestellt, wie werden denn eigentlich Regionen weltweit erfolgreich? Und damals mich auf einen amerikanischen Wissenschaftler, Richard Florida, bezogen. Der sagt, am erfolgreichsten entwickeln sich Regionen dann, wenn drei Faktoren zusammenkommen. Technologie, Talente und Toleranz. Und ich glaube, genau diese drei Dinge machen die europäische Stärke aus. Talente, Technologie und Toleranz. Denn es sind natürlich die Menschen, die immer den wissenschaftlich-technischen Fortschritt möglich machen. Es ist die Innovation, von der Europa lebt. Anders werden wir unseren Wohlstand nicht halten können. Und es sind der wirtschaftliche und soziale Fortschritt und der soziale Ausgleich, für den Europa wie keine andere Region in dieser Erde steht. Und das ist das, was wir das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft nennen. Und, meine Damen und Herren, es ist die Kraft der Toleranz, die Europa seit mehr als 6 Jahrzehnten trägt. Die Kraft der Rechtsstaatlichkeit, der Fähigkeit, unterschiedliche Meinungen zu ertragen, Widersprüche auszugleichen, Pressefreiheit zu wollen, Religionsfreiheit zu ermöglichen. In einem Wort, Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Und die Toleranz, davon bin ich ganz überzeugt, befähigt uns aus Europas unveränderter Vielfalt von Sprachen, von Kulturen, aber mit heute ganz gemeinsamen Werten das Beste zu machen und diesen Werten und Zielen zu dienen und sie im Alltag zu leben, uns also in diesem Sinne des Preises von Alfred Nobel würdig zu erweisen. Das, meine Damen und Herren, ist jede Mühe und Anstrengung wert. Und das wird auch der Geist sein, in dem wir heute und morgen in Brüssel beraten, wo jeder vorher sagt, die Vielfalt ist so groß, Europa ist zerstritten, die werden keinen Millimeter vorankommen. Ich sage Ihnen, wir werden vorankommen. Und zwar genau in dem von mir beschriebenen Sinn. Weil die Werte, die uns einen, Werte und Ziele sind, mit denen Europa auch im weltweiten Wettbewerb des 21. Jahrhunderts bestehen kann und weil wir uns alle Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, aller 27 Mitgliedstaaten, dem Geist verpflichtet fühlen und weil wir die gemeinsamen Werte auch wirklich teilen. Wir wissen, dass wir in Europa in Freiheit leben. Wir wissen, dass wir in Europa Demokratie haben. Wir wissen, dass man in Europa auch demonstrieren kann, auch wenn einer den anderen besucht. Aber wir wissen, dafür geht keiner ins Gefängnis, wenn er nicht gerade gewalttätig geworden ist. Und das eint uns, dafür werden wir arbeiten. Menschlich und erfolgreich wollen wir sein, in Frieden und Freiheit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.